Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Zukunftstalk, dem Klima-Umwelt-Talk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG und ich begrüße euch wieder ganz herzlich als Zuseherinnen und Zuhörerinnen bei unserem Podcast und Videocast. Und heute haben wir uns das Thema Verhaltensökonomie ausgesucht. Wir wollen wissen, was kann die Verhaltensökonomie tun, dass wir die drängenden Themen unserer Zeit lösen können. Und sicherlich das drängendste Thema unserer Generation ist das Vermeiden der Klimaerhitzung. Das möchte ich heute diskutieren mit Katharina Gangl, Forscherin am Institut für höhere Studien, IHS. Und wir werden uns darüber unterhalten, warum wir Menschen unser Verhalten nicht ändern oder zu langsam ändern, obwohl wir wissen, dass wir ein Problem haben. Warum gehen wir die Klimaerhitzung nicht mit Kraft an? Warum sind wir so zögerlich? Warum tun wir nicht genug oder nicht zu schnell? Da gibt es Ansätze aus der Verhaltensökonomie, die das erklären können und das werden wir heute diskutieren. Herzlich willkommen, Katharina, ich freue mich, dass du bei uns bist.
Mein Name ist Katharina Gangl. Ich bin Wirtschaftspsychologin und Verhaltensökonomin am Institut für höhere Studien und unterrichte auch an der Universität Wien. Und ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit der Frage, wie kann die Kooperation in der Gesellschaft gestärkt werden, insbesondere in Anbetracht von akuten Krisen. Und in diesem Zusammenhang habe ich schon mehrere empirische Studien zur Frage durchgeführt, wie man umweltfreundliches Verhalten fördern könnte. Zum Thema Müllverhalten, Energiesparen zum Beispiel oder auch nachhaltiges Investieren haben wir in den vergangenen Jahren international sichtbare Studien durchführen dürfen.
Katharina, zum Einstieg und um dich ein bisschen besser auch kennenzulernen, haben wir uns drei Fragen überlegt, die du ganz, ganz kurz beantworten kannst. Die erste ist dein Berufswunsch als Kind. Jetzt haben die meisten Kinder ja Ideen, ich werde Feuerwehrmann, Pilotin, Lokführer, Designerin, Anwalt. Ich wollte Balletttänzer werden oder Dirigent. Aber Verhaltensökonom habe ich noch nie von einem Kind als Berufswunsch gehört. Wolltest du immer schon Verhaltensökonomin werden?
Mein erster Berufswunsch war tatsächlich, ich wollte Taucherin werden, Haifischfotografin. Also das war der erste mit 5 Jahren. Aber tatsächlich in meiner Jugend, würde ich sagen, war das tatsächlich schon mein Berufswunsch. Nur hat es natürlich den Begriff damals noch nicht gegeben. Aber ich wollte auf jeden Fall einen Beitrag leisten, um die Gesellschaft besser zu machen. Das war bei mir völlig klar. Und für mich war auch klar, dass ich das über den Bereich der Wissenschaft machen wollte. Also ab dem Moment, wo ich mir dieses Ziel gesetzt habe, mit circa 14, habe ich dann auch begonnen zu lernen. Davor war mir die Schule eher ein bisschen, sage ich mal, egal. Aber habe ich mir gedacht, naja, wenn ich was verändern will, dann geht es am ehesten auf Basis von Wissen. Deswegen muss ich jetzt einfach lernen und schauen, dass ich so viel weiß wie möglich, um dann einen Beitrag in der Gesellschaft leisten zu können.
Haifische gibt es wahrscheinlich in der Wirtschaft und in der Wissenschaft auch genug. Die kannst du auch in diesem Biotop fotografieren. Jetzt bist du Verhaltensökonomin. Was ist denn da eigentlich so die größte Herausforderung in diesem Beruf? Was ist wirklich schwierig, anstrengend?
Ja, wir sind also ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Also in Wirklichkeit, ich bin sehr forschungsorientiert und gleichzeitig in der Praxis. Und in der Wissenschaft ist es klar, dass wir mit sehr rigiden wissenschaftlichen Methoden versuchen wollen, Dinge herauszufinden. Und es dauert, bis man seine Daten gesammelt hat. Es dauert, bis man gute Daten gesammelt hat. Und dazu wollen wir noch Experimente machen. Das heißt, wir wollen randomisiert verschiedene Interventionen ausprobieren. Und zum Beispiel manche Personen bekommen eine bestimmte Maßnahme vorgelegt, die anderen eine andere Maßnahme vorgelegt und die Dritten bekommen eine Kontrollbedingung. Und dann wollen wir untersuchen, was jetzt funktioniert. Das dauert sehr lange und das größte Problem ist, es ist schwierig, Praxispartner davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist und etwas bringt. Das heißt, meine größte Herausforderung ist in der Politik, diese Offenheit zu erzeugen für diesen zutiefst empirischen Zugang. In den Verwaltungen, in der Politik sind sehr viele Juristen tätig, Menschen, die im Studium auch schon wenig mit Daten zu tun hatten. Und hier sozusagen die Bereitschaft zu wecken, auch diesen langen Atem und die Ressourcen freizuschaufeln, um das auch zu riskieren. In einem Experiment sieht man dann auch deutlich, was hat funktioniert und was nicht. Man lernt sehr viel. Dieses Feld aufzubereiten ist sicherlich jetzt in meiner Generation der erste wichtige Schritt. Ich bin aber sehr zuversichtlich, weil zunehmend in den Verwaltungen auch mehr Menschen arbeiten, die eine empirische Grundausbildung haben und dann auch das Verständnis größer ist für das.
Ja, dann können wir ja gleich schauen, was die Verhaltensökonomie beitragen kann, dass du diejenigen in Wirtschaft und Politik besser überzeugen kannst, das zu tun, was du tust, weil ich glaube, dass wir das ganz dringend brauchen, nämlich gute wissenschaftliche Grundlagen für unser Entscheidungsverhalten. Da kommen wir dann nachher ja noch drauf. So, letzte dieser drei Fragen, Klimaschutz. Was bedeutet das für dich?
Für mich bedeutet Klimaschutz, dass wir aktiv die Umwelt und das Klima fördern. Das heißt, für mich ist zum Beispiel Net Zero kein ambitioniertes Ziel. Für mich wäre es eher ein Ziel, wie können wir Naturräume ausbauen, wie können wir es schaffen, dass mehr Leben, mehr Natur in unserem Alltag Platz hat.
Schön, danke. Dann gehen wir jetzt mal rein in die Inhalte. Und ich habe mir drei Blöcke überlegt. Ich würde gerne mal verstehen und mit dir diskutieren, was ist eigentlich die Verhaltensökonomie, was tut sie, was kann sie auch nicht. Dann würde ich gerne auf die Praxis gehen, schauen, wie funktioniert das eigentlich, wo hat was funktioniert, wo funktioniert Verhaltensökonomie eher nicht im praktischen Leben. Und dann würde ich auf die Systemebene gerne schauen, da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, wie kann man eigentlich Verhaltensökonomie einsetzen, um systemisch was zu verändern in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Schauen wir uns, ob wir es irgendwie so in diesen Blöcken hinkriegen. Also vielleicht fangen wir mal damit an. Was versteht man denn unter Verhaltensökonomie? Das ist ja nicht etwas, was uns jedem und jeder geläufig ist. Kannst du uns mal erklären, was ist Verhaltensökonomie?
Also in der Verhaltensökonomie geht man davon aus, dass der Mensch nicht immer rational agiert. Das heißt, er ist von Emotionen der sozialen Gruppe und von sozialen Einflüssen beeinflusst, genauso wie von kognitiven Biases, nennen wir das. Das sind kognitive Verzerrungen, zum Beispiel, dass wir die Informationen, die verfügbar sind, falsch einschätzen, gewisse Dinge als wahrscheinlicher ansehen, als sie wirklich sind. Das heißt, die Idee ist, selbst wenn wir wirklich wollten, schaffen wir es nicht immer, uns rational zu verhalten. Wir haben zum Beispiel das Ziel, für die Pension zu sparen, aber im Alltag scheitern wir daran. Wir haben das Ziel, uns umweltfreundlich zu verhalten, aber im Alltag möchten wir dann doch lieber das Schnitzel mit Pommes essen und doch lieber mit dem Auto fahren, auch wenn wir eigentlich dieses Ziel hätten. Und das Ziel der Verhaltensökonomie ist es, diese regulären Abweichungen der Rationalität zu verstehen. Warum verhalten sich Menschen nicht so, wie sie eigentlich wollen? Und welche strukturellen Maßnahmen könnten die Menschen dabei unterstützen, sich doch so zu verhalten, wie sie es eigentlich tun würden, wenn sie genau darüber, sozusagen, wenn sie sich wirklich voll und ständig unter Kontrolle hätten? Das würde ich sagen, ist Verhaltensökonomie. Und die Erkenntnisse kommen stark aus der Psychologie und anderen Sozialwissenschaften und sind mit der ökonomischen Idee auch des Experiments und dieser Abweichung in der Rationalität verknüpft.
Jetzt wollen wir mal versuchen, im praktischen Leben uns vorzustellen, wir machen ja alle irgendeinen Blödsinn. Also Menschen rauchen, obwohl sie wissen, dass es nicht gesund ist. Manche trinken zu viel Alkohol, wissen auch, dass es nicht gesund ist. Manche bewegen sich zu wenig, obwohl sie wissen, sie müssten mehr. Dann gibt es ja ganz, ganz viele, viele Dinge, die wir wissen, wie wir uns verhalten sollten und wir tun es nicht. Genau. Was sind denn so die größten Themen, wo ihr so Abweichungen feststellt, wo man sagt, na, eigentlich müsste das Verhalten ganz anders sein, als man es dann empirisch beobachten kann?
Ein großer Bereich ist natürlich der Bereich Ernährung. Da gibt es sicher einer der Felder, wo es am meisten Studien gibt. Ja, die meisten von uns wollen sich gesünder ernähren, viele wollen abnehmen und scheitern täglich daran.
Und warum?
Ja, weil die Temptations, nennen wir das, zu hoch sind. Ja, man geht halt dann ins Restaurant, man ist auch abgelenkt und dann reagiert man auf die Signale, die in dem Moment sehr stark sind und gibt denen nach und isst dann eben mehr, als man will oder auch die ungesünderen Sachen. Und die Studien, die man hier zum Beispiel erfolgreich durchführen konnte, waren, dass man zum Beispiel in Mensen das gesunde Essen, wir nennen das voranstellt, das ist ein Default macht. Default bedeutet, dass wir das sinnvolle Verhalten zum einfachsten Verhalten machen, zu dem Standardverhalten. Als Beispiel, es gibt Menü 1 und 2. Normalerweise ist das Menü 1 immer das Fleischmenü und das 2 ist das quasi die Abweichung. Man kann das flippen und sagen, Menü 1 ist das gesunde Menü, ja, was auch immer das ist, und das Menü 2 ist dann vielleicht ja das Schnitzel mit Pommes. Man kann auch versuchen, diese gesünderen Optionen, wenn man eine Kantine betreibt, prominenter zu platzieren, als erste Option anzubieten. Und tatsächlich führt es das dazu, dass das auch mehr dann gewählt wird.
Und wenn wir das jetzt mal auf die Energiewirtschaft übertragen, weil das ja unser Thema ist und auch für uns der Zusammenhang dann zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, also Klimaschutz. Jetzt wissen wir ja, glaube ich, alle inzwischen, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen und weniger fossile. Gleichzeitig, kaum wird irgendwo ein Windrad geplant oder eine Photovoltaikanlage oder ein Wasserkraftwerk, haben wir riesige Gegenbewegungen aus der Politik und aus der Gesellschaft. Also Proteste, obwohl wir wissen, es gibt gar keinen anderen Weg, als das zu tun. Also wir wissen, es gibt gar keinen anderen Weg. Und trotzdem protestieren die Menschen dagegen. Warum?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das sollte man auch mehr Forschung dazu betreiben. Das Problem ist, dass wir in den Verhaltenswissenschaften, in den Sozialwissenschaften sehr, sehr viele Fragebogenstudien in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn man die gesamte Bevölkerung befragt, wird man herausfinden, die Mehrheit ist für Windkraft. Die Mehrheit hätte sehr gerne, dass es grüne Energien gibt. Aber sobald es dann ums eigene Leben geht, sobald es um die eigene Familie geht, um die eigene Nachbarschaft, schaut die Welt schon ganz anders aus. Es ist selbst so, dass Menschen das selber nicht einmal zugeben würden. Ja? Die würden, ja, ich würde auf jeden Fall das unterstützen. Ein Monat später kommt man zu ihnen nach Hause und sagt, jetzt machen wir das richtig. Und dann auf einmal gibt es 100.000 Ausreden, das nicht zu tun. Das ist den Leuten gar nicht bewusst. Es gibt einen sehr großen Gap zwischen dem, was Leute wollen, tun, glauben, dass es ist, und dem, was sie dann in der konkreten Situation tun. Das verstehen sie nicht einmal selbst. Und das Ziel wäre, das herauszufinden und die Menschen zu unterstützen, dass es hier eben zu einer Verkleinerung von dieser Lücke kommt. Zwischen Vorstellungen, wir nennen das auch Intention Behavior Gap, das ist der Fachbegriff dazu.
Jetzt hast du vorher mal von rationalem Verhalten gesprochen. Aber gibt es da nicht einen Konflikt, einen inhärenten Konflikt zwischen verschiedenen rationalen Verhaltensüberlegungen? Es kann ja ein Mensch für die Windkraft sein. Das wäre rational, weil dieser Mensch weiß, wir müssen das tun. Erneuerbare Energie schützt das Klima und schützt damit die natürlichen Lebensgrundlagen. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass wenn eine Stromleitung an dem Haus dieses Menschen vorbeigebaut wird, dass der Wert dieses Hauses oder des Grundstücks fällt, also entwertet wird, weil halt der Infrastruktur drüber gelegt wird. Dann verhält er sich doch in beiden Weisen verhält er sich rational. Also er sagt, ich bin für die Stromleitung, die wir brauchen. Und er sagt aber gleichzeitig, ich bin auch gegen die Stromleitung, weil beide Verhaltensweisen rational sind. Gibt es so etwas wie einen Rationalitätskonflikt?
Zielkonflikte, ja, sind immer relevant. Wir haben unsere Welt mit Autobahnen zugepflastert, wo auch natürlich neben einer Autobahn, kann ich mir vorstellen, der Wert des Hauses stark nach unten geht. Und trotzdem wurden Autobahnen gebaut. Und nach wie vor ist die Forderung, noch mehr Autobahnen, noch schneller sollen die Leute fahren dürfen. Also es ist dann schon sehr stark auch gekoppelt an manche Dinge. Ich persönlich glaube, dass man diesen Zielkonflikt lösen kann, indem man mit den Leuten spricht, was ist vielleicht noch wichtig, wie könnte man ja diese Ungleichheit ausgleichen, kann man das vielleicht finanziell vergüten, kann man ja etwas anderes bauen in der Nähe oder das tun, was dann quasi die Lebensqualität wieder erhöht. Und insgesamt glaube ich, dass wir sehr stark auch uns mit dem Thema Lobbyismus beschäftigen müssen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die fossile Industrie, die spielen ja nicht immer mit sozusagen offen und es ist nicht immer alles gesetzeskonform, sondern da wird ganz gezielt versucht, sozusagen Interessen durchzusetzen. Manche machen das. Russland hat sehr, sehr viel Geld hineingesteckt in Kampagnen, um auch die Energiewende, um den Klimaschutz generell anzugreifen, eben aus ökonomischen Interessen, auch aus politischen Interessen und sich vor diesen geopolitischen massiven Ressourcen, die hier im Einsatz sind, so zu tun, als würde es das nicht geben, ist sehr naiv. Also man muss schon wissen, dass man hier nicht immer alle mit offenen Karten spielen und hier clever agieren und schauen, wie kann man auch die eigene Bevölkerung vor solchen internationalen Agitationen, möchte ich fast sagen, aufklären und schauen, dass man sie nicht einfach überlässt.
Ja? Da würde ich gerne weiterfragen, weil es ist ja tatsächlich in der Verhaltensökonomie wahrscheinlich so, dass es mehrere Zielgruppen gibt, die Entscheidungen treffen und die man über Verhaltensökonomie beeinflussen könnte. Ist es notwendig, also in der Forschung oder auch in der Praxis, dass man sehr zielgruppenspezifisch verhaltensökonomische Ansätze einsetzt, um ein Ziel zu erreichen?
Wir haben jetzt sozusagen in der Forschung die Low-Hanging Fruits eingesammelt und sehen jetzt, wir brauchen quasi wirklich für jede Zielgruppe spezifische Lösungen. Also wir brauchen Lösungen, zum Beispiel das Beispiel, das ich vorher gebracht habe mit dem Default, was Essen betrifft, funktioniert besonders gut bei Frauen, weil die besonders hohe Werte haben im Bereich Umwelt oder gesunde Ernährung. Und je nachdem, was die Zielgruppe für Ziele hat, für strukturelle Bedingungen brauche ich andere Lösungen für diese Personengruppe. Das heißt, es wäre eine, ja, es wird nicht funktionieren, wenn man glaubt, man kann mit einem Schmäh sozusagen alle erreichen, sondern man braucht ganz spezielle Ideen für jede Personengruppe, die man gemeinsam auch mit der Personengruppe arbeiten muss. Weil am Ende funktioniert unser Ansatz nur bei denen, die sich beeinflussen lassen wollen. Die sagen, ja, ja, bitte, ich habe eh schon die ganze Zeit mich gesünder ernähren wollen, ich wollte eh schon immer mehr Sport machen. Bitte unterstützt uns dabei. Also unser Ansatz ist nicht sinnvoll oder kann nicht angewendet werden bei Leuten, die sagen, ich will das nicht. Ja, da haben wir keine, da ist unser Ansatz nicht der korrekte.
Wenn man den Gedanken zu übertragen auf die erneuerbare Energie, die wir brauchen, um Klimaerhitzung zu verhindern, wer sind denn da die wichtigen Zielgruppen aus deiner Sicht und wie verhalten sich die?
Also ich würde sagen, die erste Zielgruppe sind die Leute mit sehr hohen Umweltwerten, die aber genau das Gegenteil im Alltag tun. Also das sind die Menschen, die sagen, ja, Umweltschutz ist mir total wichtig und so weiter und trotzdem das Einfamilienhaus anstreben mit irrsinnig viel Quadratmeter Fläche, die trotzdem für alle in der Familie ein großes Auto haben wollen, die trotzdem jedes Wochenende irgendwo hinfliegen wollen. Ich glaube, das sind die Leute, die wir, wo wir schauen müssen, wie können wir die Werte dieser Personengruppen in tatsächlich klimafreundliches Verhalten überführen. Und wo sind die Verhaltensweisen, die hier am leichtesten möglich wären? Ja? Für mich ist auch die wichtigste Zielgruppe die Zielgruppe der vermögenden Haushalte. Wie wir uns vor 2 Jahren mit dem Energiesparen beschäftigt haben, war klar. Wir haben zum Beispiel die Energiesparkampagne der österreichischen Bundesregierung begleitet. Es war logisch, wenn ich jetzt versuche, die armen Haushalte zum Sparen zu motivieren, kriege ich nicht viel zusammen. Weil die sparen ja ohnehin jetzt schon. Wo ich wirklich viel erreichen kann, sind die Leute, die riesige Häuser haben, alle Zimmer heizen, obwohl sie eigentlich in den meisten gar nicht drinnen sind. Ja? Die muss ich motivieren, etwas zu tun. Und so sehe ich das eigentlich im gesamten Klimaschutzbereich. Wir haben einfach mit dem steigenden Einkommen einen steigenden Verbrauch und dort die meisten Möglichkeiten, auch etwas zu verändern. Und die Frage ist, wie erreiche ich die? Und eine Idee wäre eben auch über nachhaltige Investitionsmöglichkeiten, weil hier kann ich sozusagen meine Werte ausleben und in einem ersten Schritt muss ich meinen Alltag nicht wirklich ändern. Ja? Aber ich kann zumindest versuchen, dass ich meine Investitionsprofis bitte, wirklich genau zu schauen, wo mein Geld investiert wird und dass es wirklich konkret in die Transformation der Wirtschaft gesteckt wird und eben nicht vielleicht Ölkonzerne unterstützt, was jetzt momentan ja noch sehr stark der Fall ist. Das wäre der erste leichte Schritt, glaube ich, der möglich wäre.
Und wenn du ans andere Ende der Skala schaust, welche sind die Gruppen, die am stärksten gegen, also sich rational oder irrational gegen Klimaschutz verhalten und wie kann man die beeinflussen?
Beeinflussen, ich glaube, die müssen jetzt noch nicht konkret beeinflusst werden, weil die wollen das auch gar nicht. Aber ich glaube, ja, massiv dagegen sind wahrscheinlich, also was man so sieht, ja, das sind Menschen, die ja, das Gefühl haben, dass das an ihnen vorbeizieht, gegen ihre Interessen geht. Wenn man den Eindruck hat, ja, und das verstehe ich total, ja, und ich sage mal, ich habe jetzt nicht viel Einkommen und ich soll jetzt auf einmal auf mein Schnitzel verzichten, ich soll auf mein Auto verzichten, was mir die einzige Möglichkeit ist, um vielleicht hin und wieder mal ins Grüne zu fahren, weil viel mehr kann ich mir nicht leisten und ich soll auf das verzichten, obwohl ich eigentlich keinen Beitrag gemacht habe, da würde ich auch wütend werden. Klimaschutzmaßnahmen hängen extrem am Gerechtigkeitsempfinden, das heißt, ob eine Klimaschutzmaßnahme unterstützt wird oder nicht, hängt nicht davon ab, wie effizient sie ist, sondern wie gerecht sie erlebt wird. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich habe jetzt die perfekte Idee, aber wenn die Menschen denken, dass diejenigen, die das vor allem verursacht haben, eigentlich nichts machen müssen, alle anderen sich stark verändern wollen, wird sie abgelehnt, weil es wird ungerecht erlebt. Das heißt, man muss ja immer überlegen, wie kann man die effizientesten Maßnahmen so kommunizieren, dass die Leute das Gefühl haben, ja, es ist gerecht. Die Leute, die den größten Beitrag gemacht haben, müssen jetzt auch am meisten sich verändern und die anderen weniger. Und auf das muss man echt Acht geben. Nur weil es klug ist, sagt keiner zu. Die Leute wollen einfach nicht die Dummen sein. Ja? Die haben jetzt schon das Gefühl, sie sind immer die Dummen. Und wenn man auf das nicht Rücksicht nimmt, darf man sich nicht wundern, dass man extrem viel Widerstand erntet, der eben dann genau von diesen gezielten Lobbyorganisationen auch perfekt ausgenutzt werden kann. Da brauche ich nicht mehr viel investieren, und kann sozusagen die Massen mobilisieren gegen Umweltschutzmaßnahmen.
Also Gerechtigkeit, das ist ein spannender Gedanke. Jetzt, glaube ich, haben wir so das Feld der Verhaltensökonomie ganz gut erklärt und verstanden. Jetzt schauen wir mal drauf, wo funktioniert es denn praktisch und wo funktioniert es auch nicht. Gibt es aus deiner Erfahrung bestimmte Maßnahmen oder Länder oder Gemeinden oder Regionen, wo bestimmte Dinge besonders gut funktioniert haben oder wo es auch nicht funktioniert hat?
Also die Vorbilder für uns sind die Engländer und die Holländer. Die haben beide unterschiedliche Strukturen, aber in Holland zum Beispiel sind solche Teams wie meines, also wir haben jetzt so ja, 6 Wissenschaftler und nochmal 6 Studierende, die mitarbeiten. Und solche Teams gibt es in Holland in jedem Ministerium. Ich habe in meiner, also weil ich noch auf der Uni war, vor allem auch mit den Leuten zusammengearbeitet im dortigen Finanzministerium. Und die überlegen sich bei jeder einzelnen politischen Maßnahme oder administrativen Tätigkeit, wie muss man die so anders gestalten, neu gestalten, umgestalten, damit sie eben bei den Menschen gut ankommt und das erreicht, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Anders von der Struktur sind die Engländer, die haben nicht so in jedem Ministerium Leute sitzen, obwohl wahrscheinlich mittlerweile auch immer so riesige Consultancies, aber auch vom Staat finanzierte Beratungsunternehmen mit über 100 Mitarbeitern, die sich nur überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt zum Beispiel das Energiesparen hin während der Energiekrise oder wie können wir die Menschen zu mehr Sport motivieren oder verschiedenste Sachen. Und das ist sozusagen unser Vorbild. Wir können schwer so große, die tollen Tabum und so weiter und dann ist irgendwas Tolles passiert, sondern unser Ansatz ist darin, dass wir Gesetze, also die Rechtswissenschaften und auch die klassischen Incentivierungen, das heißt das Steuersystem, das Fördersystem, mit unseren Maßnahmen einfach effizienter machen. Das ist eigentlich die Idee. Man kann mit rein alleinigen verhaltensökonomischen Maßnahmen, ja, die sind sehr billig, deswegen kann man es trotzdem machen, weil es im Verhältnis nicht viel kostet und auch kein Widerstand entsteht. Aber die Kernidee ist, dass man die bestehenden großen Sachen, Gesetze, Technologie, Fördersysteme durch unsere Maßnahmen effizienter macht und das damit erreicht, was man erreichen wollte.
Gibt es Beispiele auch aus Österreich, wo Dinge gut funktionieren?
Wir haben bei der Energiesparkampagne mitgearbeitet und wir haben die verhaltensökonomische Literatur einbauen können. Also vielleicht erinnern Sie sich manche noch, das waren farblich sehr auffällige Werbesujets mit einfachen, reimartigen Sprüchen. Zum Beispiel, dass man, wir haben auch zum Beispiel gemeint, wir brauchen ein klares Ziel, deswegen hat es Mission 11 geheißen. Wir haben gesagt, wir brauchen die wichtigsten Stromsparmaßnahmen müssen wie in Reimform, dass man es wirklich merkt, in diesen grellen Tönen kommuniziert werden. Also hat man Fokus gemacht auf den Bereich Temperatur runterdrehen und so weiter. Also wir hatten wirklich die Möglichkeit, in mehreren Runden, ja, habe ich damals verschiedene Kolleginnen von österreichischen und internationalen Universitäten gebeten, uns zu unterstützen und eben diese Kampagne zu befeedbacken. Und über 3 Runden konnten wir sozusagen den aktuellen Stand der Wissenschaft einbringen. Das ist schon gut. Das ist wirklich eine tolle Sache. Das ist uns bei Corona nicht gelungen. Aber weil wir auch selber noch nicht wussten, wie wir uns sozusagen politisch, dass wir uns aktiv einbringen müssen. Bei Corona haben wir noch gewartet, jemand ruft uns an. Das war sehr naiv. Und bei der Energiekrise haben wir schon proaktiv und vorausschauend agiert und waren vorbereitet darauf und konnten dann tatsächlich auch dieses Wissen einbringen. Und ich glaube, das ist schon gut, weil das ist nicht in allen Ländern gelungen.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Dinge im Großen ändern müssen, nicht nur im Individuellen, da müssen wir es auch tun, aber wir müssen Dinge im Großen ändern, dann sind die größten Hebel dieser Veränderung in der Politik und in der Wirtschaft. Wie können wir jetzt, oder wie kann die Politik und die Wirtschaft, wie können die es schaffen, Menschen zu überzeugen, bestimmte Dinge zu tun, die von der Politik beispielsweise als rational erachtet werden und als richtig erachtet werden?
Also ich persönlich würde einmal nur beginnen, einmal die Gesetze, die wir haben, wirklich zu implementieren und auch zu kontrollieren. Ja? Was mir zum Beispiel momentan, ich glaube, das würde schon viel einmal, bevor wir jetzt immer sagen, noch ein neues Gesetz und noch etwas muss man ändern, warum schauen wir nicht einmal, dass das, was eigentlich schon, wo wir alle schon einig sind, dass es passieren sollte, dass mal das wirklich durchgesetzt wird. Einfach nur mal 2 aktuelle Sachen, die mich persönlich, wo ich sage, wir brauchen nur unsere Gesetze umsetzen. Die österreichische Biolandwirtschaft leidet, weil sie die versprochenen Absätze nicht gering kriegen, weil die öffentliche Hand in den eigenen Kantinen zu wenig biolandwirtschaftliche Produkte verarbeitet. Das ist ein Gesetz, da gibt es schon Beschlüsse. Warum wird das nicht einfach umgesetzt? Ein anderes Beispiel ist, unsere Jugendlichen werden geflutet mit Billigwaren aus China, wo bewusst Gesetzeslücken ausgenutzt werden von den Chinesen und es werden kleine Pakete verschickt, wo nur Klumper drinnen ist. Das ist eigentlich Müll. da gibt es schon Gesetze. Ja? Die werden einfach nur nicht, im Endeffekt sind sie nicht implementiert, sie werden nicht umgesetzt. Und von diesen Dingen, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir vieles ein, wo wir nicht ständig ein neues Gesetz brauchen und auch nicht neue Ideen, sondern wo wir schon echt viel erreichen würden, wenn man die bestehenden Gesetze, die bestehenden Regeln umsetzen würde. Ja?
Wie kann Verhaltensökonomie diejenigen, die das tun müssten, nämlich die Politik und die Politikerinnen und Politiker, wie kann Verhaltensökonomie die beeinflussen, dass sie das tun, was du sagst? Dass sie endlich umsetzen, was sie eh schon beschlossen haben?
Ich habe es eh schon öfters gesagt. Ja, jemand muss mich mal beauftragen, dass ich mit den Politikern genauer mir überlege, warum entscheiden die so, in welchen Strukturen entscheiden sie, wo sind die Einflusstore für Entscheidungen. Ich sehe es nur, diese Lösungen, die ich jetzt gerade präsentiert habe, die sind nicht populär. Also das ist, mit dem kann ich nachher keine Pressekonferenz machen, keine Stimmen gewinnen. Ja, ich habe mich für dieses langweilige Thema eingesetzt, dass dieses langweilige Gesetz, das es schon längst gibt, endlich kontrolliert wird. Das sind einfach die Tätigkeiten, die sind wichtig, aber ja, in die Medien kommt man, wenn man die Leitkultur herauspassant. Mit dem hofft man, sozusagen dem Populismus Einhalt zu gebieten, was natürlich total aus meiner Sicht völlig naiv ist, weil man befeuert das Thema nur und ohne, dass man es wirklich löst. Natürlich wird es nichts lösen, es wird nur noch schlimmer werden, die Leute werden noch mehr Hass entwickeln, noch mehr Unzufriedenheit, kann man nicht vorstellen, dass das was bringt. Ganz im Gegenteil, es lenkt ab von den wirklich wichtigen Problemen, dass wir diese Fülle dieser Menschen, die zu uns kommen, dringend brauchen, ausbilden sollten als Installateure, die unsere Photovoltaikanlagen montieren und so weiter und so fort, ja? Anstatt dass wir uns da mit Nebensächlichkeiten beschäftigen.
Von wem müsste das denn ausgehen? Weil tatsächlich, ich habe den gleichen Eindruck wie du, dass viele Politikerinnen und Politiker entweder wieder besseres Wissens oder aus Unwissen, und beides ist nicht gut, Dinge nicht tun, die eigentlich auf der Hand liegen. Also dass wir Zuwanderung brauchen, um unsere Pensionen zu finanzieren, ist eigentlich klar. Aber fast alle Parteien sind sehr populistisch gegen Zuwanderung. Dass wir erneuerbare Energienanlagen brauchen, um unsere schöne Umwelt und unser gutes Klima in Österreich zu erhalten, ist klar. Aber trotzdem passiert es nicht. Jetzt haben Politiker und Politikerinnen einen großen Einfluss. Aber wer beeinflusst die?
Na, ich glaube schon, dass es der Job wäre für uns, mit denen mehr zu reden und uns damit zu beschäftigen, ja? Und auch uns einzubringen. Und hier sehe ich schon ein Problem, dass viele Leute die richtigen, vermeintlich richtigen Meinungen haben, aber dann sagen, nein, ich bin mir zu gut, quasi um mit dieser politischen Partei, die nicht meine eigene Meinung vertritt, zu sprechen. Na, aber irgendwer wird mit denen reden und der hat aber dann andere Ideen wie du. Also ich finde es, ehrlich gesagt, ein Problem, dass wir uns alle eigentlich aus der Verantwortung ziehen und dann die politischen Entscheidungsträger auch irgendwelchen dahergelaufenen Holodris überlassen. Ja? Also wenn wir uns nicht um die kümmern, irgendwer wird sich um die kümmern.
Aber das finde ich jetzt super, dass du als Wissenschaftlerin sagst, dass die Wissenschaft Einfluss nehmen soll, dass sie einen Gestaltungsimpuls auslösen soll. Und du bist ja jetzt wirklich das Institut für höhere Studien, IHS, ist einfach eines der renommiertesten Institute, das wir haben in Österreich, und ihr habt so einen Einfluss. Und ihr habt so einen neuen Chef, das löst ja auch immer was aus. Ich hoffe sehr, ihr nehmt diese Rolle wahr, weil ich glaube tatsächlich, das ist jetzt mehr ein Kommentar als eine Frage, ich glaube wirklich, dass wir viele unserer Diskussionen in Debatten versachlichen müssen, weg von der populistischen Emotionsschürerei, die wir da haben, ob sie bei Corona ist, ob es beim Klimaschutz ist oder bei allem anderen auch, bei der Zuwanderung, hin zum Überlegen, was tut denn einer Gesellschaft gut, was braucht der Gesellschaft und wie gestalten wir es und so, dass es nachher für uns passt. Und ich glaube, da haben Institute wie deines einen riesen Einfluss, deswegen finde ich das spannend. Jetzt komme ich da ein Stück weit zum Abschluss, schauen wir, dass wir vielleicht wieder ein bisschen aufs Klimathema zurückkommen. Jetzt haben wir ja ein Wahljahr dieses Jahr. Also wir haben Europawahlen und wir haben Nationalratswahlen. Und Wahljahre sind ja dann immer, wie hat es der ehemalige Bürgermeister von Wien gesagt, Zeiten fokussierter Unintelligenz. Da kommt dann meistens noch mehr Blödsinn raus und noch mehr Populismus, als wir eh schon haben. Wie kann die Verhaltensökonomie Beiträge leisten, dass die Debatten in der Wahlkampfzeit vernünftig bleiben, dass sie die Menschen aufklären, dass sie die Menschen bilden, dass sie gute Grundlagen schaffen, um gute Wahlentscheidungen zu treffen? Gibt es da verhaltensökonomische Ansätze?
Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist ganz einfach eigentlich. Was man machen müsste, wäre, dass die tatsächlichen öffentlichen Diskurse, die man in den Zeitungen, in den Medien sieht, dass die respektvoll vonstatten gehen. Ja? Also niemand in Österreich, egal welcher Partei er an oder sie angehörig ist, meint es schlecht mit unserem Land. Alle sind zutiefst überzeugt, dass ihre Ideen das Beste sind für unser Land. Und dieses Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen und gegenseitig sich ernst zu nehmen und zu respektieren, würde extrem helfen. Weil was wir gar nicht brauchen können, ist, wenn wir jetzt alle nur mehr gegeneinander sind, weil wir glauben, der andere ist dumm, schlecht, unmoralisch. Das wird uns nicht weiterbringen. Was uns weiterbringt, ist, wenn wir einander zuhören, respektvoll unsere Meinung darlegen. Und ja, ich würde mir echt wünschen, dass die mediale Berichterstattung versucht, dieses respektvolle Gesprächsklima zu fördern. Das würde schon mal echt viel besser machen. Weil ja, Menschen, die Angst haben vor Zuwanderung, ja, oder ich kann jetzt nur mal von mir selber sprechen, natürlich lehne ich es ab, ja, wenn Menschen nach Österreich kommen und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern hinterfragen oder kriminell tätig werden. Ich glaube, die alle in Österreich finden, dass das schlecht ist. Das ist jetzt keine besonders tolle Meinung von einer bestimmten Partei. Ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass das ein Problem ist und dass wir das geändert haben wollen. Und umso wichtiger wäre es ja, dass wir uns mit einer echten Lösung beschäftigen und nicht mit einer Scheinlösung. Irgendwelche Scheinlösungen, die jetzt diskutiert werden, werden dieses Problem, das ich selber auch sehe, nicht lösen werden. Ganz im Gegenteil, das wird noch schlimmer werden. Und deswegen sollten wir die Ängste und Sorgen, von die wir alle haben, ernst nehmen und alle darauf hinwirken, dass echte Lösungen bearbeitet werden und echt ausprobiert wird, was funktioniert, anstatt nur zu moralisieren. Ja, aber Respekt voreinander wäre mal ein erster wichtiger Schritt. Da gibt es Studien dazu, deswegen sage ich das. Man ist sehr logisch, aber es gibt halt auch Studien dazu.
Respekt voreinander wäre ein wichtiger Schritt. Ich finde, das ist eigentlich schon ein Satz, der könnte ganz am Abschluss stehen. Der gefällt mir sehr. Ich finde das einfach, das ist wahrscheinlich der Schlüssel zu allem, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Was würdest du denn jetzt tun, wenn du für einen Tag die Macht in der Hand hättest? Du hättest alle politischen Parteien hinter dir und du könntest eine Maßnahme, drei Maßnahmen setzen. Was würdest du denn tun?
Ich finde das eine super Frage. Und ich muss sagen, ehrlicherweise, ich würde wirklich schauen, dass wir der Kinder- und Jugendschutz, ich meine, es hat mit Umwelt, ich komme dann später von Umweltidee, aber trotzdem, mir persönlich, ich würde das umsetzen, dass einfach alle Kinder, die in Österreich leben, sicher leben können. Ja? Das heißt, dass wir die Gesundheit der Kinder, die psychische Gesundheit, die physische Gesundheit und auch die pädagogische Gesundheit der Kinder prioritär setzen und dort einfach massiv Personal aufbauen, um Kinder aus Situationen, die nicht so toll sind, rauszuholen oder sie dort zu beschützen. Das wäre für mich der erste Schritt. Ich glaube, erst dann sind wir in einer Gesellschaft, wo wirklich jeder mit einem aufrechten Rückgrat für seine eigenen Werte und so weiter einstehen kann. Wenn wir jetzt zum Thema Umweltschutz kommen, ich habe es vorher erwähnt, ich würde einfach dafür sorgen, dass die wesentlichen Gesetze umgesetzt werden würden, dass hier mehr investiert wird in diese Implementierung von Gesetzen. Und wenn man jetzt typisch was Verhaltensökonomisches, ja, ich glaube, ich würde ein System etablieren, in dem man quasi eingibt, ja, ich weiß nicht, ich bin eine Frau, ich lebe jetzt in der Steiermark am Land und ich habe so und so viele Kinder und so weiter, was, und dann spuckt das System mir aus, was ich ganz konkret heute jetzt tun kann, um umweltfreundlicher zu leben. Da ist dann nicht nur, weil das Problem ist, was wir jetzt oft sagen, ja, die Leute sollen sich halt umweltfreundlicher verhalten, aber was heißt das konkret? Die Menschen können sich erst dann verhalten, wenn ganz konkret gesagt wird, du schaust jetzt da nach, was der öffentliche Verkehr für dich bereithält und probierst jetzt einfach einmal einen Zug zum Spaß aus für den nächsten Ausflug. Das ist jetzt die Aufgabe. Und solche ganz konkreten Handlungsaufträge würde ich sozusagen erarbeiten für verschiedene Zielgruppen, damit einmal ins Tun kommt. Weil das Problem ist nur zu sagen, ja, die Welt geht unter und so weiter. Das bringt die Menschen nicht ins Handeln. Was sie brauchen, sind ganz konkrete Aufgabenstellungen.
Bist du optimistisch und glaubst du, schaffen wir das? Was ist so dein Blick auf die Zukunft? Schaffen wir es mit Verhaltensökonomie oder anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen, tatsächlich die Welt ein bisschen besser zu machen?
Ja, also ich bin definitiv optimistisch. Also die Welt, in der ich heute lebe, ist definitiv die beste, die es jemals gegeben hat. Und ich glaube, dass das mehr oder weniger, ja, dass es immer irgendwie weitergeht, sage ich mal. Und wir werden auch in 50 Jahren etwas haben, an dem wir uns erfreuen können, an dem wir uns aufbauen können. Und jeder einzelnen Baum, jeden einzelnen Fluss, den wir retten, wird uns zu dem Zeitpunkt nützlich sein. Und es wird immer was geben, an dem man sich aufrichten kann. Also dementsprechend, ja, schaue ich schon mit viel Zuversicht in die Zukunft, muss ich sagen.
Schön. Wir enden diesen Talk immer mit dem Tipp am Freitag. Hast eh schon ein paar Tipps gegeben, aber was wäre ein Tipp, den du unseren Zuseherinnen, Zuhörerinnen mitgeben würdest? Wie können sie ihr Verhalten so ändern? Wo würdest du sagen, können sie es ändern, dass es dem Ganzen, der Gesellschaft, unserem Leben gut tut?
Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
Ja, es gibt eine App, die nennt sich Stromampel. Das ist vom Fraunhofer Institut in Deutschland entwickelt. Die kann man sich runterladen. Und dann sieht man, wann genau der Strom in Österreich mehrheitlich von grüner Energie gerade gespeist wird. Die Prognostik ist auch für einen Tag im Vorhinein. Und mit dieser App kann man den optimalen Zeitpunkt bestimmen, wenn man das Auto auflädt, die Waschmaschine einschaltet und so weiter. Also ich finde das mega praktisch. Ich orientiere jetzt immer meine Wäsche waschen an dem und andere Dinge, auch das Auto aufladen zum Beispiel. Und das finde ich eine super praktische App, kann jedem nur empfehlen.
Danke, Katharina, für diese spannenden Einblicke und danke, dass du da warst. Es hat total Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und hoffe natürlich auch, dass es euch als Zuseherinnen und Zuhörerinnen Freude gemacht hat, dass ihr was mitnehmen könnt aus diesem Talk, aus dieser Unterhaltung. Und danke euch wieder fürs Zuhören und Zuschauen. Und ciao, bis zum nächsten Mal.